Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Deutschland auf der schiefen Bahn. Wohin steuert unser Land? Eine Buchvorstellung mit Thilo Sarrazin, aufgezeichnet am 13. November 2024 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Buchvorstellung mit Herrn Dr. Thilo Sarrazin zum Titel Deutschland auf der schiefen Bahn, wohin steuert unser Land? Die Diagnose ist regelmäßigen Besuchern unserer Veranstaltungen nicht neu. Deutschland ist gleich in mehrererlei Hinsicht in eine Schieflage geraten. Ob Verteidigungs- oder Bildungspolitik, Bürokratie oder Migration. Die Entwicklung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft driftet schon länger in eine ungünstige Richtung. Mögliche Strategien, diese Probleme anzupacken, finden entweder keine politischen Mehrheiten oder kommen schlicht zu spät. Die Probleme zu verleugnen oder sie auf eine lange Bank zu schieben, wie es heute oft geschieht, ist Thilo Sarrazins Sache nicht. Stattdessen plädiert er dafür, zunächst die Grundlagen einer nachhaltigen Politik wiederherzustellen, nämlich in der gleichzeitigen Sicherung von Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit und einer stabilen Friedensordnung. Erst dieses magische Viereck schaffe die Voraussetzungen für ein gedeihliches Zusammenleben. Thilo Sarrazin war von 1973 bis zum Parteiausschluss 2020 Mitglied der SPD. Der Volkswirt sanierte von 2002 bis 2009 als Finanzsenator den Berliner Landeshaushalt. Anschließend saß er 1,5 Jahre im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Mit Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen, von 2010 schrieb er einen Millionenbestseller, der eine große gesellschaftliche Debatte auslöste. Weitere erfolgreiche Bücher folgten, darunter Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht, von 2018, Die Vernunft und ihre Feinde, Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens von 2022, beide hier bei uns vorgestellt und beide auch als Video nachsehbar, sowie zuletzt Deutschland auf der schiefen Bahn, wohin steuert unser Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Sarrazin, es freut mich, dass Sie heute Abend alle hier erschienen sind und wir Sie wieder einmal, lieber Sarrazin, hier willkommen heißen dürfen. Ich bitte Sie ums Wort.
Jawohl, scheint zu funktionieren. Dankeschön. Dann machen wir es ein bisschen runter, Sie sind größer als ich. So, ja. Danke, wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie gehört haben, habe ich ja schon einige Bücher geschrieben. Und dabei fange ich jetzt auch an, wie Sie auch wissen, wenn Sie einige meiner Bücher hoffentlich gekauft und vielleicht sogar auch gelesen haben, haben die ja immer eine bestimmte Optik, also unter den gleichen Lettern, Thilo Sarrazin ausreichend groß und dann der Titel und immer unterschiedliche Buchfarben. Deutschland schafft sich ab, war rot. Also Tugend, Terror, Meinungsfreiheit war tief schwarz. Die Vernunft und ihre Weise ihre Feinde, da wo orange und feindliche Übernahme war, wie es nicht anders sein kann, grün, denn es ging ja um den Islam. Jetzt stellte sich die Frage, dies ist nun das neunte Buch in der Reihe, welche Farbe sollte der Umschlag haben? Es stellte sich, nachdem das Manuskript fertig war und vom Verlag akzeptiert worden war, der Verleger plädierte für Rot. Ich habe gesagt, nein, Rot nehmen wir nur für die verschiedenen Neuausgaben von Deutschland schafft sich ab. Das ist blockiert. Und dann fielen schlichtweg einem keine Farben mehr ein. Gelb ist nun als Umschlagfarbe irgendwie kontraproduktiv und alles andere war schon verbraucht. Und dann dachte irgendwer, dann nehmen wir doch Schwarz-Rot-Gold. Und dann kam also Schwarz-Rot-Gold und dann hatte der Grafiker, der das Buch immer macht, hatte dann die Idee, das so ein bisschen einzureißen und so zu zerknittern, um die Grad des Niedergangs auch optisch anzudeuten. Und dann gibt's ja auch letztlich ein Problem mit der Politik. Die Ampelregierung ist ja gerade zerplatzt. Das konnten wir vor 6 Monaten, als wir über der Umschlag diskutierten, noch nicht wissen. Und das ist die Symbolik oben, die kleine, oben sind die Ampelfarben und von daher vollzieht sich dann das Unheil. Soweit, so gut. Und dann war der Umschlag fertig und den schickte ich dann an einen Freund. Wir waren viele Jahre lang zusammen im Bundesfinanzministerium und der sitzt in Hamburg. Und da schickte ich den Umschlag und da sagte, es alles wunderbar. Aber wo ist denn das Schiefe? Ihr müsst die Fahne schiefstellen. Dann haben wir die Fahne schiefgestellt und da war der Umschlag fertig. So, das vielleicht vorab. Worum geht es in dem Buch? Letztlich, wie entstehen überhaupt die Ideen dazu Büchern bei mir? Man hat ja nicht die Idee, man will ein Buch schreiben, sondern man denkt nach über ein Thema, über ein Problem und das wird zunächst mal als der Problem geistig umschrieben und dann sagt man, naja, darüber könntest du ja auch mal was schreiben und darum haben meine Bücher alle Arbeitstitel, welche anders lauten als das, was hinterher dann auch tatsächlich dann im Buchmarkt erscheint, zum Beispiel der Vertrag, den ich im Jahr 2008 machte, dass Deutschland schafft sich ab. Da hatte das Buch den Arbeitstitel, wir essen unser Saatgut auf. Ja, es ist natürlich klar, was damit gemeint ist, aber man hätte es natürlich unter dem Titel nicht verkaufen können. Das hätte man das für einen landwirtschaftlichen Ratgeber gehalten oder sonst etwas. Und daraus wurde dann also Deutschland schafft sich ab. Aber die Idee dieses Arbeitstitels war klar: Wir leben von unserer Substanz. Jeder Bauer, der im Winter, sei es auch aus Not, einen Teil des Saatguts, was er aussehen soll, im Frühling schon mal auf ist, kann natürlich weniger aussehen und so geht dann die Sache bergab. Und dieses Buch hatte den Arbeitstitel, als die Idee sich so in meinem Kopf formte, das war im der Spätwinter der 2022, da hatte es den Arbeitstitel Die Zukunft und wir. Und dieser Titel, wie kam ich darauf? Ich kam aus folgender Überlegung darauf. Natürlich, die Vergangenheit ist vergangen. Bis zur Gegenwart können wir an der Vergangenheit nichts mehr ändern. Die Gegenwart selber ist extrem kurz. Handeln können wir nur immer ab jetzt und in die Zukunft hinein gerichtet. Und dabei müssen wir von der Vergangenheit, wie sie ist, wie sie entstanden ist, ausgehen. Möge sie auch aus den falschen Gründen entstanden sein oder möge es auch eine falsche Vergangenheit sein. Es ist die einzige, die wir haben. Und von der müssen wir die Dinge weiterentwickeln. Und das Interessante ist, man kann sie ja auch weiterentwickeln. Ja, man kann ja für die Zukunft Dinge ändern. Denn jede Gegenwart, auch die heutige Gegenwart, bietet ja auf individueller, auf gesellschaftlicher und auf politischer Ebene den Einstieg in ganz unterschiedliche Zukünfte an. Je nachdem, wie wir uns entscheiden. Das ist der antike Mythos davon Herakles am Scheideweg, der irgendwo stand und dann überlegte, wo geht er hin? Dann wurden ihm die 3 schönen Frauen vorgestellt. Er hatte dann aber trotzdem dann nicht so den richtigen Sinn dafür und er ging den Weg Richtung Heldentaten. Und das war eben der eine Weg und damit waren die anderen Wege ausgeschlossen. Und so stehen wir eigentlich alle individuell, aber auch natürlich als Staat oder als Nation, als Gesellschaft immer wieder an der Scheidewegen. Und dabei muss man wissen, Nostalgie, weil man die Vergangenheit nicht ändern kann, ist eben dabei zumeist ein falscher Ratgeber. Allerdings kann man viel aus der Vergangenheit lernen, nämlich das, wie man Dinge falsch machen kann und was man besser machen kann. Nur liefert eben auch die Vergangenheit niemals ein 1:1-Modell für die Gestaltung der Zukunft. Deutschland schafft sich ab, hatte ich schon erwähnt, hieß zunächst, wir essen unser Saatgut auf. Und damit hatte ich gemeint, dass die Gesellschaft intellektuell und demografisch weitgehend von ihrer Substanz lebt und dass man damit auf der lange Sicht auch die Bestandsgrundlagen gefährden kann. Von dem, was ich damals in dem Buch auch an Maßnahmen vorschlug, ist nicht weiter verwunderlich, da kaum etwas umgesetzt worden. Und so ist natürlich die aktuelle Ausgangslage noch weitaus ungünstiger, als ich das vor 15 Jahren so beschrieben hatte. Das kann man bedauern, aber man muss es auch ohne Wehleidigkeit zur Kenntnis nehmen. Allerdings muss man eben auch sehen, dass eine schiefe Bahn der Abwärtsentwicklung oder des zumindest der relativen Zurückbleibens in den letzten Jahrzehnten auf vielen Gebieten vorgezeichnet wurde. Und wenn sich solche Bahnen mal eingefahren haben, ist es auch nicht leicht, wieder von ihnen Abschied zu nehmen. Dabei ist entscheidend, und das ist der zweite wichtige Gedanke des Buches neben der prinzipiellen Offenheit der Zukunft, dass die bestimmenden Elemente in vielfältiger Weise zusammenhängen. Wir können eben nicht Einwanderung, der Demografie, der Geburtenverteilung über die Schichten der Bevölkerung, die Geburtenarmut, der nachlassende der Produktivität, daraus folgende nachlassendes Wirtschaftswachstum, daraus folgend wachsende Probleme der öffentlichen Finanzen. Wir können diese Probleme dann nicht getrennt voneinander behandeln, sondern wenn wir überlegen wollen, wie man es verbessern kann, müssen wir auch immer ihren inneren Zusammenhang sehen. Und ich versuche in dem Buch durch die einzelnen Themen so durchzugehen, dass ihr innerer Zusammenhang deutlich wird. Wenn man mein Buch nimmt und das Inhaltsverzeichnis aufschließt, dann sieht man, dass über das ganze Thema Demografie, Bevölkerung, Geburten, über die Fragen der Umwelt, über die Fragen der Staatsverfassung letztlich alle relevanten Politikbereiche in irgendeiner Form abgedeckt werden. Das gilt für Bildung, für Geld und Währung, für Steuern, Abgaben, für öffentliche Finanzen, für den Sozialstaat, für den Arbeitsmarkt, für die Wohlstandsentwicklung letztlich. Aber ich zeige eben, wie die Dinge da innerlich zusammenhängen. Und ich beginne beim Thema Demografie. Alle wissen, dass mich das immer in besonderem Maße da beschäftigt hat. Und das hat auch seinen Grund. Denn die Frage, wohin eine Gesellschaft geht und was ihre Werte sind und was sie treibt und trägt, das lässt sich eben nicht trennen. Und das ist ein elementarer Zusammenhang von der Herkunft der Bevölkerung, von ihrer Zusammensetzung und von ihrer der kulturellen Prägung. Damit bin ich bei den Themen der Demografie und Migration. Und das sind ja auch letztlich, auch wenn man sich die Wahlen jetzt in den USA anschaut, ist das ja die zentrale Problematik aller modernen Industriegesellschaften. Alle modernen Industriegesellschaften zeichnen sich erstens dadurch aus, dass sie wesentlich reicher sind als der Rest der Welt, also 20% der Welt mit China zusammen, 30% sind wesentlich reicher als der ganze Rest. Und alle entwickelten Industriestaaten zeichnen sich dadurch aus, dass die Geburtenzahl letztlich den Bestand nicht sichern kann. Wenn man sich anschaut, wie viele Kinder bekommen denn die Frauen in Ländern wie den USA, wie Japan, China, Taiwan oder auch in ganz Europa, dann sieht man, die Zahlen schwanken zwischen 1,2 Kindern in China und 1,3 bis 1 bis 1,4 Kindern in den meisten europäischen Ländern. Und wenn eins besonders kinderreich ist, mögen da die Frauen vielleicht im Durchschnitt 1,6 Kinder bekommen. Aber das bedeutet, dass alle, ausnahmslos alle modernen Industriegesellschaften auf der Trip sind, dass sich ihre Bevölkerung ohne Einwanderung letztlich in der Generationenfolge mit jeder Generation um etwa ein Drittel verringert. Und es ist ja praktisch eine arithmetische Reihe. Also 1 mal 0,7 mal 0,7 mal 0,7 und so weiter kann man das durch die Generationen durchzählen. Und das führt, und das ist, muss man sehen, das habe ich in dieser Schärfe, also Deutschland schafft sich ab, schrieb noch gar nicht so gesehen, in welchem Maß das ein der internationale Phänomen der fortgeschrittenen Entwicklung ist, dass letztlich alle modernen Industriegesellschaften, ausdrücklich einschließlich China, in der Alterspyramide so auf dem Kopf stehen. Und wenn gleichzeitig aber die Lebenserwartung steigt, verschiebt das natürlich die Relationen in der Gesellschaft, sorgt für Anpassungsprobleme, für die Notwendigkeit zu längeren Arbeitszeiten, das sind andere Dinge, die da vielfältig diskutiert werden. Und natürlich kann man damit leben. Aber es kostet eben Wohlstand und Wachstum, das ist ein Faktum. Es kann grundsätzlich gemanagt werden. Manche Länder haben dazu den politischen Willen, Japan, Taiwan, Südkorea, China, eigentlich alle ostasiatischen Länder zeichnen sich durch den unbedingten Willen aus, sich ihre kulturelle und ethnische Eigenart nicht durch unerwünschte Einwanderung verwässern zu lassen. Und darum, sie haben auch keinen Erfolg bei der Bekämpfung der Geburtenarmut, aber sie lassen jedenfalls auch kulturfremde Einwanderung oder überhaupt Einwanderung in großem Stil nicht zu. Gerade, das gilt gerade auch dafür Japan, was uns von diesen Ländern in vieler Hinsicht am der ehesten vergleichbar ist. Man kann die Probleme managen, das habe ich in unterschiedlichen meiner Bücher gezeigt. Wenn man die Altersgrenze nach oben führt auf 70 Jahre, wenn man dafür sorgt, dass letztlich auch die übliche universitäre Ausbildung mit spätestens 25 endet und dann die Menschen auch unverzüglich in den Arbeitsprozess gehen, da kann man hier vieles abmildern und kann es auch dauerhaft finanzieren. Aber natürlich, es kostet Wohlstand. Die Alternative dazu ist beständige, massenhafte Zuwanderung. Das ist eben kein einmaliger Schub, da kommen welche und dann ist es gut, sondern wenn die Geburtenentwicklung so anhält und es gibt keinen Grund zu annehmen, dass sie nicht anzuhält und auch die Zuwanderer passen sich nach einigen Generationen an, dann bedeutet dies eben eine kontinuierliche Zufuhr von außen. Und das ist wie ein Glas mit einer bestimmten Flüssigkeit, ein Glas mit Himbeersaft, dem die fortwährend Himbeersaft unten entnehmen und oben Wasser nachkippen, wird irgendwann immer heller in der Farbe und bald wird es kaum noch nach Himbeersaft schmecken. Und damit ist der Flüssigkeitsaustausch vorgenommen. Das Wort Bevölkerungsaustausch will ich an dieser Stelle gar nicht in den Mund nehmen. Aber halten Sie sich an das Bild mit dem der Himbeerglas, was zu einem Wasserglas wird. Indem man nämlich immer Himbeersaft rauslässt durch die übliche Sterblichkeit und so weiter und oben Wasser nachfüllt. Und letztlich, um es abstrakt auszudrücken, ein derartiger Prozess ständiger, massenhafter Zuwanderung, insbesondere wenn er der Kultur fremd ist, kann je nach Herkunft und der Zahl der Einwanderer letztlich die Textur einer Gesellschaft und ihre innere Verfasstheit bis zur Unkenntlichkeit ändern. Und das ist der Kulturkampf der Gegenwart. Und dieser vollzieht sich ja nicht nur in Deutschland, dieser vollzieht sich in ganz vielen auch der fortgeschrittenen Ländern, die sich mit diese Themen haben. Nun ist es immer so, die Menschen, wenn die mich dann nicht hören, kriegen dann so einen leeren Blick, weil das ist ja alles lange in der Vergangenheit oder lange in der Zukunft. und sie beziehen das irgendwie nicht so richtig auf sich. Und deshalb hier ein paar Zahlen, die das jetzt aktuell deutlich machen. Die 1964 Geborenen sind heute 60 Jahre alt und gehen in absehbarer Zeit in den mehr oder weniger wohlverdienten Ruhestand. 1964 hatte Deutschland 1,4 Millionen Geburten, also Ost- und Westdeutschland zusammengerechnet. Und kaum jemand unter diesen Neugeborenen hatte einen sogenannten Migrationshintergrund. Es gab viele Flüchtlinge und Flüchtlingskinder, aber das waren ja nun auch Deutsche. Im Jahre 2023 und die Gastarbeiter der Welle da im Westen begann ja gerade erst. Da war eine Reihe von jungen Männern, die hatten da auch schon mal deutsche Freundinnen und dann gab es bisweilen auch ein Kind. Aber letztlich kann man schon sagen, dass auch in Westdeutschland 1964 99% aller Geburten auf die deutsche Bevölkerung entfielen. Im Jahr 2023, also jetzt rund 60 Jahre später, hatten wir in Deutschland knapp 700.000 Geburten, genau 693.000. Und von diesen, also die Zahl der Geburten hat sich halbiert. Auf jeden 60-Jährigen, das sind heute immer noch 1,4 Millionen etwa, es sind sogar noch mehr, weil es ja auch Zuwanderung gab, aber die rein Deutschen, entfallen heute nur noch praktisch ein halber Neugeborener, wenn man so will. Und von diesen 700.000, die bei uns geboren wurden, hatte die Hälfte der Geborenen einen sogenannten Migrationshintergrund. Auf die Definitionsfragen gehe ich hier nicht näher ein. Ich nehme jetzt einfach mal das Wort in den Mund. Das heißt, der Anteil der Geburten von deutschen Eltern ist von 1964 bis in die Gegenwart auf ein Viertel gesunken. Also 350.000 Kinder von deutschen Eltern wurden im Jahre 2023 noch in Deutschland geboren. Also von 100% auf 25% ist das gefallen. Und von 100 auf ein Viertel ist das gefallen. Und wenn man jetzt diesen Trend weiter fortschreibt, und der setzt sich ja weiter fort, dann wird im Jahr 2020 unter den Geborenen der Anteil der Menschen mit dem Migrationshintergrund auf etwa 80% gestiegen sein. Und irgendwann, dann ist ja wieder das der Glas mit dem Himbeersaft, das haben sie dann als Bild. Und um das begreiflich zu machen, muss man sich ja nur vorstellen, dass diejenigen, die bei uns leben, im Wesentlichen das Geburtenverhalten haben, was ich schilderte, 1,2 bis 1,5 Kinder. Es kommen aber tatsächlich, sterben bei uns jedes Jahr 1,2 bis 1,3 Millionen Menschen, knapp 700.000 werden geboren. Und der Rest wird aufgefüllt durch Zuwanderung. In den letzten 10 Jahren hatten wir jedes Jahr eine Zuwanderung von rund 500.000. Und das füllte die Lücke zwischen den Geborenen und den Gestorbenen auf. Und damit hielten wir unsere Bevölkerungszahl eben konstant. Von dieser Zuwanderung wiederum stammen etwa in den letzten 10 Jahren gut 50% aus Afrika und aus dem nahen Mittleren Osten. Von diesen waren über 90% Muslime und an die 70-80% junge Männer, großenteils mit der geringer Schulbildung. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und jetzt kann man sagen, das ist ja gut so und wir bleiben ja in der Bevölkerungszahl auch gleich auf die Art natürlich. Bleiben wir gleich, aber trotzdem ändert sich vieles. Und wie die Wirkungen sind, das hängt eben ab von der relativen Menge von Einwanderern im Verhältnis zur aufnehmenden Bevölkerung. Es hängt vom Grad der ethnischen und kulturellen Ähnlichkeit oder der Unterschiede ab. Es hängt ab vom Thema Religion. Der Islam spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Und in der Summe hängt es ab von der Summe der Integrationserfolge, die wiederum von den Faktoren abhängen, die ich eben genannt habe. Und das alles behandle ich ausführlich jetzt in dem Kapitel 3 meines neuen Buches. Und ich gehe dann auch ein auf die ganzen Fragen des Asyls und auf die Fragen, wie man denn mit den Dingen künftig umgehen kann. Das lege ich ausführlich und sehr differenziert dar. Und an dieser Stelle gebe ich dann auch was aus? Der bin ich hinten verständlich? Gut, ja. Man muss sich natürlich immer davor sehen mit Prognosen. Ich selber bin auch mit Prognosen extrem vorsichtig. Ich will das an einem kurzen Beispiel schildern. Meine sogenannten Katastrophenszenarien in Deutschland schafft sich ab, die ich ja auch quantifiziert habe, vollzogen sich unter der Annahme, dass die Zuwanderung nach Deutschland im Durchschnitt im Jahr 50 bis 100.000 beträgt. Damit habe ich mich natürlich massiv getäuscht. In den letzten 10 Jahren waren es im Durchschnitt 500.000, wenn man dem Ausländerzentralregister glauben darf. So, und deshalb bin ich mit der Prognosen vorsichtig und natürlich fragt mich alle Welt und ich frage mich selber, wie es eigentlich weitergeht. So. Und ich zeige hier dann in diesem Kapitel, wie die unterschiedlichen Faktoren zusammenwirken. Und dann schreibe ich wie folgt: Das Zusammenwirken der beschriebenen unterschiedlichen Faktoren bedeutet, dass eine verlässliche demografische Zukunftsprognose weder für Deutschland noch für Europa möglich ist. Ich unterscheide 4 denkbare Szenarien, die gleichzeitig für den Graubereich zahlreicher Zwischenstufen stehen. Also es könnte so sein, könnte aber auch irgendwo dazwischen liegen. Und das sind folgende Szenarien. Die beste Lösung. Ich hätte es bevorzugt, in einem kinderreichen, jugendlichen Deutschland zu leben, das sich durch seine Jugend stets erneuert und in dem vor allen Dingen die klugen, fleißigen und anstrengungsbereiten Kinder bekommen. Zuwanderung von tüchtigen und fleißigen Menschen, die sich in die deutsche und europäische Leitkultur einfügen, wäre mir in diesem Rahmen stets willkommen gewesen. Tatsächlich hat sich Deutschland in den letzten 60 Jahren in demografischer Hinsicht völlig anders entwickelt und eine Umkehr in den Verhaltensweisen ist nicht absehbar. Die beste Lösung ist also eine Angelegenheit der Vergangenheit, sie ist reine Theorie. Jetzt kommt die zweitbeste Lösung. Wenn aber der relativen Kinderarmut nicht beizukommen ist, weil mehr und mehr Menschen Lebensziele außerhalb der Familie wichtiger sind, so wäre dies aus meiner Sicht zwar schade. Aber wenn ein Deutschland durch stetige demografische Schrumpfung irgendwann die Bevölkerungsgrößen wie Dänemark oder wie Schweden hätte, also 5 bis 9 Millionen, so wäre das auch keine Tragik. Vor 1100 Jahren, zur Zeit Heinrichs des Ersten oder Ottos des Großen, gab es ja schließlich auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet auch nur etwa 4 Millionen Menschen. Und auf diese Größe würde die deutsche Bevölkerung bei unveränderter Geburtenrate in den nächsten 150 Jahren schrumpfen. Gegenwärtig sind wir 80 Millionen. Dann wäre in Deutschland, dies jetzt eine Verbeugung vor den Grünen, auch wieder genügend Platz für Wölfe und anderes Getier. Die Natur in Deutschland könnte sich wunderbar von den Zumutungen einer forcierten Industrialisierung und eines starken Bevölkerungswachstums erholen und über weite Strecken bald wieder so aussehen wie Germanien zur Zeit des Tacitus. Einem langen Artikel in der FAZ habe ich ja habe ich entnommen, dass es bereits also große Bemühungen gibt, die also Sümpfe, wie sie Deutschland zur Zeit des Tacitus überzogen, jetzt künstlich wiederherzustellen. Ja, ne? Und letztlich, da kulturell und ethnisch gesehen, aber könnten die dann noch lebenden Menschen in der Tradition ihrer Vorfahren leben, so wie Italiener, Franzosen, Engländer auch in der Tradition ihrer Vorfahren leben. Das heißt, wenn die Bedingungen des kulturellen Selbsterhalts die kontinuierliche der demografische Schrumpfung ist, ist es eben die kontinuierliche demografische Schrumpfung. Der Voraussetzung dieser zweitbesten Lösung wäre es gewesen, kulturfremde Masseneinwanderung zu verhindern und generell Einwanderung auf ein Niveau zu begrenzen, das mit der ethnischen und kulturellen Identität kompatibel ist. In einer EU mit Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit würde die Zuwanderung überwiegend aus europäischen Ländern erfolgen, die aber natürlich alle unter dem gleichen Problem leiden. Wie beschrieben, ist die tatsächliche Entwicklung anders verlaufen. Ein Einschwenken auf den Pfad der zweitbesten Lösung würde ab sofort eine sowohl selektive als auch restriktive Einwanderungspolitik erfordern. Dazu wäre es nötig, für die Europäische Union in Analogie des australischen Modells eine Abschottung gegen unerwünschte Einwanderung einzuführen. Und dann beschreibe ich, wie die aussieht. Das werde ich an dieser Stelle mal überschlagen. Aber das ist machbar. Jetzt kommt's aber. Unionsrechtlich wird eine solche Reform nicht möglich sein, ohne eine Revision der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention, äußerstenfalls auch durch deren Kündigung. Nur durch eine sehr klare europäische und nationale Gesetzgebung kann man auch die teilweise ausufernde Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in geordnete Bahnen lenken. Das in der EU im Dezember 2022 nach langem Ringen verabschiedete Asylpaket zur besseren enthält gute Ansätze, indem es praktisch manche Dinge da zumindest benennt. Es ist aber in keiner Weise geeignet, diese Ziele zu erreichen. Darauf gehe ich auch im Detail ein. Dann kommt die drittbeste Lösung. Wenn man schon die absolute Zahl der jährlich nach Deutschland und Europa strömenden Einwanderer aus Afrika und aus dem Nahen und Mittleren Osten nicht dauerhaft gegen Null führen kann, dann sollte man zumindest dafür Sorge tragen, dass sich die Einwanderung auf möglichst viele Sprachen, Ethnien, Kulturkreise und religiöse Hintergründe verteilt. So wirkt man der Entstehung doch kompakter Gruppen entgegen und verbessert die Voraussetzungen dafür, dass europäische Sprachen, europäische Einstellungen und europäische Kulturen zumindest teilweise einen prägenden Einfluss ausüben. So würde sich zwar auch in Deutschland und Europa vieles der kulturell und ethnisch stark verändern, aber vielleicht könnte man auf diese Weise einen kulturellen Abbruch zumindest abmildern. Das war die drittbeste Lösung. Jetzt kommt die wahrscheinlichste Lösung. Es ist aus der Sicht des Jahres 2024 sehr wahrscheinlich, dass die verschiedenen Bemühungen, den Umfang der Einwanderung aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten dazu steuern und zu begrenzen, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer nur zeitlich begrenzte Teilerfolge bringen werden. Maßgebend dafür ist eine fehlende politische und gesellschaftliche Einigkeit, sowohl was die Zielsetzung als auch was die Maßnahmen betrifft, sodass die Einwanderungspolitik in immer neue Blockadesituationen gerät. Und das erleben wir ja praktisch im Wochenrhythmus. So könnte es dann geschehen, das würden Sie jetzt als eine Prognose ansehen, dass die Europäer im Verlauf weniger Generationen zur Minderheit auf dem eigenen Kontinent werden, während Menschen mit ethnischen Wurzeln in Afrika, aus Afrika oder dem Nahen und Mittleren Osten allmählich zur demografischen Mehrheit werden. Das halten manche für unglaublich. Aber wir sind auf dem besten Wege. Das wird sich nämlich von unten nach oben vollziehen. Zuerst bei den Geburten, dann bei der Jugend, dann bei der mittleren Generation. Bei den Rentnern und Greisen wird sich eine weiße Mehrheit am längsten halten. Ich schaue um mich und sehe mich, obwohl hier sind ja auch nicht nur Rentner und Greise, und sehe mich weitgehend bestätigt. Sie können das übrigens auch aus dem amtlichen Mikrozensus ablesen. Wenn Sie sich dort die Zahlen anschauen, im aktuellen Mikrozensus von 2022, dann sehen Sie, bei den 70-Jährigen ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 15%. Und das sind dann auch zum großen Teil Portugiesen, Italiener, Spanier, Polen oder Ähnliches. Bei den Menschen um die 50 ist er bereits 25%, bei denen um die 40 ist er 35-40%. In den Schulen, in den ersten Klassen ist der Anteil im Durchschnitt 50% und bei den Geburten geht er jetzt auf 50-60%. Man sieht also genau das, und in dem Maße, in dem dann die heutigen I-Männchen größer werden, wird sich das dann von unten nach oben durch die ganze Gesellschaft verändern. Immerhin, bis die Mehrheit der stimmberechtigten Bürger, die in Deutschland bekanntlich im Rentenalter oder kurz davor ist, diese Entwicklung bemerkt und verinnerlicht hat, wird es für eine Umkehr zu spät sein. Bei den Schülern in Deutschland wird eine deutschstämmige Mehrheit schon in wenigen Jahrzehnten verschwunden sein. Was wir jetzt nur in der Stadtbezirken oder bestimmten Vierteln beobachten, in Neukölln, im Dortmunder Norden oder Essen-Krai, kann in den nächsten Jahren zum Vorbild für ganz Deutschland werden. Aufhalten lässt sich dieser Prozess nur durch eine schnell einsetzende, wirksame und Steuerung und Begrenzung von Einwanderung, auch um den Preis einer nachhaltigen Schrumpfung der Bevölkerung. Dafür sehe ich allerdings im Augenblick noch keine handlungsfähigen gesellschaftlichen oder politischen Mehrheiten. Allerdings, dies wiederum ein Argument Richtung Grüne, hätte ich ein starkes Argument zugunsten restriktiver Einwanderungspolitik für alle Grünen und für alle engagierten Umweltschützer. Wenn auch Deutschland und Europa einwandert, hat nach kurzer Zeit, auch dank des Bürgergeldes, denselben ökologischen Fußabdruck wie die Deutschen oder andere Europäer. Da wäre es doch ökologisch gesehen besser, Afrikaner in Afrika und Afghanen in Afghanistan zu belassen. Dort ist nämlich ihr ökologischer Fußabdruck wesentlich niedriger. In Deutschland und Europa würde die durch die Geburtenarmut bewirkte demografische Schrumpfung selbst dann mit gigantischen Umweltentlastungen einhergehen, wenn sich am ökologischen Fußabdruck des einzelnen Europäers wenig ändert. Weniger Europäer bedeuten eben auch weniger der CO2. Die Afrikaner und die Bewohner des Nahen und Mittleren Ostens könnten dann ihren eigenen Weg in die Zukunft suchen, so wie dies auch Chinesen und Inder tun. Aus ökologischer Sicht wäre es ja immerhin denkbar und auch geboten, dass sie ihr Bevölkerungswachstum auf den Umfang jener erneuerbaren Energien abstimmen, die sie in ihren eigenen Ländern gewinnen können. Die strukturelle Unfähigkeit der deutschen Politik, sich dem Migrationsproblem seriös und mit entschlossener Tatkraft zu widmen, bedroht mittlerweile in Deutschland mehr als jedes andere Versäumnis der Legitimationsgrundlagen der Politik als solcher. Im Dezember 2023 war nach einer Umfrage der Meinungsforschungsinstituts der YouGov war 69% der Meinung, dass die Bundesregierung nicht in der Lage sei, hierfür adäquate Lösungen zu finden. Soweit jetzt ein Ausschnitt aus dem Buch. Ich gehe dann in den nächsten Kapiteln gehe ich dann auf die Umweltfragen ein. Wie ich die behandle, habe ich eben bereits angedeutet. Dann komme ich zum Bildungsthema. Ich zeige anhand der aktuellen Bildungsstatistiken den also dramatisch fortschreitenden Verfall letztlich der Bildungsleistung. Heute Morgen stand in den Zeitungen ein Artikel über die sinkende digitale Kompetenz von Schülern von Achtklässlern. Ich persönlich habe das Thema also digitale Kompetenz immer für völligen Quatsch gehalten. Wer richtig lesen und schreiben kann und wer ordentlich Mathematik beherrscht, braucht keine digitale Kompetenz. Die entwickelt er dann automatisch. Wer dagegen weder lesen noch schreiben kann, noch richtig rechnen kann, dem wird man auch bei der digitalen Kompetenz nicht auf die Sprünge helfen können. Jedenfalls, das Gutachten, das heute veröffentlicht wurde, das zur digitalen Kompetenz sagt, dass die digitale Kompetenz der Achtklässler auf der breiter Front sinkt und mehr als die Hälfte, besteht die also digitale Kompetenz in der Fähigkeit, zu klicken und zu wischen. Und das ist eigentlich alles. Und es wurde auch deutlich, dass die digitale Kompetenz sich besonders bei jenen nach unten entwickelt hat, die letztlich in der weiterführenden Schulen, in den der Hauptschulen sind. Das ist dann wiederum eine Frage des allgemeinen Bildungssystems. Aber aus dieser Thematik entwickelt sich dann eben die weiteren Fragen, wo letztlich wo die Menschen fehlen, einfach weil sie nicht geboren werden, wo die Einwanderung, die stattfindet, da qualitativ und bildungsmäßig nicht das leistet, was die Ungeborenen hätten leisten können, wo als Folge die allgemeine Bildungsleistung sinkt, dort ist natürlich auch mit der Produktivität nicht so gut bestellt, und so ist es relativ folgerichtig, dass wir in Deutschland einen jahrzehntelangen Trend fallender Produktivität beobachten. Was ist Produktivität? Der Ökonom definiert als der Produktivität das also durchschnittliche Produkt, was in einer Arbeitsstunde erwirtschaftet wird. Und der Wohlstand einer Bevölkerung speist sich eben einerseits daraus, wie da produktiv sie arbeiten, andererseits aus der Zahl der Arbeitsstunden, die sie einsetzen. Bei uns sinkt aber aus unterschiedlichen Gründen, Demografie, Neigung zur Arbeit und so weiter, die durchschnittliche Arbeitszeit pro Erwerbstätigen, und gleichzeitig stagniert die Produktivität. Wenn ich aber beides zusammenzähle, dass die Produktivität stagniert und dass die Zahl der Arbeitsstunden nicht steigt, dann haben wir ein Problem. Ich erwähnte eben die 60-Jährigen, die stärkste Bevölkerungsgruppe in Deutschland sind. Die 60-Jährigen werden in 5 Jahren 65 sein und werden spätestens dann im Durchschnitt aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Und nun haben wir schon auch ein Mengenthema, weil nämlich die nachrücken, letztlich deutlich weniger sind. Man kann zeigen, ich zeige das in einer Tabelle, dass im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre die nachrücken, die jeweils 500.000 weniger sind als die das Arbeitsleben oben verlassen. Und da die Nachrücker bildungsmäßig und da qualitativ auch oft gar nicht mehr das Niveau derer haben, die das Arbeitsleben verlassen, haben wir halt ein doppeltes Problem. Wir haben ein Mengenproblem und wir haben ein Qualitätsproblem. Und das Einzige, was der Politik bisher eingefallen ist, um das zu lösen, ist letztlich die Ströme von Einwanderern, die wir im Augenblick haben, praktisch mehr oder weniger ins Land zu lassen. Aber sie können ja die Lücke nicht füllen, bei allem besten Willen nicht. Wer mit 24 Jahren zu uns kommt und bis dahin noch nicht richtig lesen und schreiben und rechnen gelernt hat, wird immer nur Hilfstätigkeiten ausüben für sein ganzes übriges Berufsleben und wird letztlich für eine qualifizierte Ausbildung verloren sein. Und das führt dann am Ende in das Thema Wohlstand. Der Wohlstand kann nicht steigen, wenn die Zahl der Arbeitsstunden sinkt, wenn die also Produktivität pro Arbeitsstunde stagniert. Und das führt dann am Ende über einige Umwege auch in das Thema der öffentlichen Finanzen. Damit bin ich ja natürlich bei einem aktuellen Thema, war ja, wie Sie alle wissen, letztlich der Streit um den Haushalt, der vor einer Woche dazu geführt hat, dass die gegenwärtige der Koalition platzt. Und worum es jetzt geht, das möchte ich Ihnen an einer Tabelle vorführen. Das Buch enthält zahlreiche Tabellen, weil ich mich immer bemühe, zunächst die Faktenbasis für eine Sache klarzustellen, ehe ich dann über die Sache selber resoniere. Manche machen es so umgekehrt, sie bilden sich zuerst ihre Meinung und suchen sich dann die zur Meinung passenden Fakten. Aber das ist jetzt nicht mein Weg. Ich will Ihnen nur kurz die Eckwerte einer Tabelle vortragen, die ich besonders schlagend empfinde. Man muss ja immer sehen, wenn man Trends in Wirtschaft und Finanzen und Wachstum sieht, dann gibt es die Aufgeregtheit des Tages, die neue Meldung des IFO-Instituts, ein neues Sachverständigengutachten, eine neue Inflationsprognose, irgendwo der Lohnabschluss, der ganz schrecklich ist, dann wird irgendwie gestreikt, dann geht eine Firma pleite. Kurzum, man wird von Nachrichten zugeschüttet. Die Trends sieht man, indem man sich Zahlen von vor 10, 20, 30, 40 Jahren anschaut, der Preiseffekt bereinigt, sodass man die realen Größen hat und sie damit heute vergleicht. So, und das tue ich in einer Tabelle auf der Seite 234 zu den Bundesausgaben. Es ging ja jetzt auch letzte Woche um den Bundeshaushalt. Also der Bundeshaushalt hatte im Jahr 1970 einen Umfang von 47 Milliarden Euro. Es war natürlich damals D-Mark und darum waren es keine 47 Milliarden Euro, sondern 94 Milliarden Mark. Heute hat der Bundeshaushalt, heute ist jetzt das Jahr 2022, einen Umfang, das sind Ist-Zahlen, von 481 Milliarden Euro. Er hat sich also etwa verzehnfacht. Ein großer Teil davon ist die Wirkung von Inflation. Also gehen wir mal auf die Anteile. Im Jahr 1970 gab der Bund von seinen Ausgaben 22,5% für Verteidigung aus. Und diese 10,5 Milliarden, 22% des Bundeshaushalts, reichten aus, um ein stehendes Heer vorzuhalten mit der 500.000 Soldaten, mit der 12 Divisionen, 36 Brigaden, 3.000 der Kampfpanzern, 2000 Schützenpanzern, 1000 Starfightern und so weiter. Das hielt man einfach vor und das war da und dafür war das Geld da. Und Deutschland, obwohl viel ärmer als heute, gab damals etwa 4% des Sozialprodukts für Verteidigung aus. Und dass es diese Armee gab und dass wir diese Widerstandskraft hatten, war ja nun auch jetzt eine der Voraussetzungen dafür, dass irgendwann im Jahr 1989 die Mauer fiel. So, heute ist die Armee, ich will jetzt gar nicht weiter reden, aber nach den offiziellen Angaben des Generalinspekteurs gibt es noch im Vergleich zu den 5000 Panzern des Jahres 1970 300 einsatzfähige Panzer. Und für die Brigade, die unser Minister Pistorius jetzt für Litauen versprochen hat, wohlgemerkt, wir hatten 36 Brigaden 1970. Die soll aufgebaut werden bis zum Jahr 2030. Jede Brigade kostet in der Ausrüstung etwa 5 Milliarden Euro. Wenn man also wieder 36 Brigaden haben wollte, wäre das allein eine Kapitalbildung von rund 160 Milliarden Euro. Dass wir weit davon entfernt sind, bei der Leistungsfähigkeit unseres Militärs wieder an die Vergangenheit anzuschließen, ist klar. So, aber wie gesagt, Verteidigungshaushalt 10,7%. Ich nehme den im Jahr 1970 zweitgrößten Posten, das war die soziale Sicherung, 21% des Haushalts. Davon ging übrigens praktisch nichts in die Sozialversicherung. Die Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung trug sich nur aus Beiträgen, nicht aus dem Bundeshaushalt. Heutzutage, jetzt dagegen, wird die Sozialversicherung zu einem Drittel aus dem Bundeshaushalt gestützt, weil es eben so viele Alte gibt und so wenig Junge. So, und die Sozialausgaben sind als Anteil am Bundeshaushalt von 21% 1970 auf jetzt 53% gestiegen. Obwohl im Jahr 1970, es war 25 Jahre nach dem Krieg, gab es noch gewaltige Kriegsopferlasten, die ganzen Witwenrenten und die Kriegsversehrten und deren Versorgung und so weiter. Das ist ja alles mittlerweile entfallen, weil sind ja seitdem 60 Jahre vergangen und von denen lebt auch keiner mehr. Also praktisch die Mehrausgaben gingen in Ideen für zusätzliche Sozialleistungen, die es damals gar nicht so gab. Sie gingen in das Thema Einwanderung und sie gingen vor allen Dingen in die Unterstützung der Rentenversicherung und zunehmend auch der Kranken- und der Pflegeversicherung. Und das sind mittlerweile 53% vom Bundeshaushalt. Umgekehrt, die sogenannten werbenden Ausgaben im Bundeshaushalt, das ist all das, was der Wirtschaftsförderung dient, was dem Straßenbau dient, was dem Ausbau und dem Erhalt des Schienennetzes dient und so weiter. Diese werbenden Ausgaben sanken von 16% der Bundesausgaben im Jahr 1970 auf jetzt noch 8%. Das heißt, der Bund schichtet um, weniger Bundeswehr, weniger Straßenbau, weniger Eisenbahn, weniger Wirtschaftsförderung und mehr soziale Sicherung. Und dann gibt es einen besonders interessanten Posten, Bildung, Wissenschaft und Kultur. Der Grundgesetz hat ja an sich eine relativ klare Arbeitsteilung. Die eigentliche staatliche Ebene sind in unserem Staatsaufbau eigentlich die Bundesländer, die auch die meisten Staatsaufgaben umsetzen. Und der Bund hat auf bestimmten Gebieten, die man einheitlich regeln muss, wie dem bürgerlichen Recht und wie dem Steuerrecht, der Gesetzgebungskompetenz. Aber an sich, Bildung, Wissenschaft und Kultur war nach dem Idee der Väter des Grundgesetzes ausschließlich Sache der Länder. Und folgerichtig betrugen die Ausgaben des Bundes auf diesem Gebiet im Jahr 1970 ganze 35 Millionen Euro. Also praktisch nichts, das reichte für einige größere Staatsgeschenke, wenn man sich gegenseitig besuchte oder ähnliches, aber sonst nichts. Aber hier hat der Bund letztlich Aufgaben der Länder und Gemeinden an sich gezogen und gibt mittlerweile 28 Milliarden für Bildung, Wissenschaft und Kultur aus, was gar nicht seine Zuständigkeit ist. Auch das ist ein Teil des Themas. Und letztlich, wenn man jetzt die Spannungen, die zum Bruch der Koalition führten und letztlich den Bruch selber jenseits aller Eitelkeiten auf einen rationalen Kern zurückführt, dann ist dieses, dass die FDP eben doch in letzter Sekunde und viel zu spät erkannt hatte, dass es so nicht weitergehen kann mit dem Bundeshaushalt. Und Lindner wollte eben umschichten, offenbar. Aber er kam damit zu spät und zu unvorbereitet. Er hätte damit vor 3 Jahren anfangen können oder halt diese Regierung überhaupt erst gar nicht in diese Regierung eintreten dürfen. Und das wird jetzt der Kampf der Gäste der Zukunft sein. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Sie haben einen gewissen Eindruck bekommen von dem Buch. Ich äußere mich praktisch zu allen Politikbereichen aus diesem Zusammenhang heraus, mache auch Vorschläge, wie man die Dinge ändern könnte. Und wenn ich einen Wunsch haben könnte, so wäre es, dass alle diejenigen, die sich in der nächsten Bundestagswahl um Mandate oder Ämter bewerben, letztlich dieses Buch mit sich führen und in ihren Hotelzimmern lesen, wenn der Wahlkampf abgeschlossen ist. Vielleicht gibt es dann intelligentere Koalitionsvereinbarungen. Vielen Dank.